Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Das Thema ist die entscheidende, führende Loge der Menschheitsentwicklung zu beschreiben. Die Bezeichnung ist die Weiße Loge und das sind die Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen, hat sie Rudolf Steiner genannt, also die Leitung der Erden und Erdenentwicklung und der damit verbundenen Weltentwicklung. Was ist das, die Weiße Loge? Wenn wir aus den materialistisch-mathematischen Vorstellungen kommen, wie wir das zumeist in der heutigen Zeit tun, dann kennen wir viele Vereinigungen, Sekten, Orden, okkulte Geheimgesellschaften, das Freimaurertum und stellen uns dann immer vor, eine Gruppe von Menschen, früher waren das meistens Männer, heute ist es gemischt, die sich dann in einem Vereinslokal, in einer Kirche, in einem Tempel, in einem unterirdischen Gewölbe, in verborgenen Räumen, in Logengebäuden und Logenräumen treffen und dort ihre Veranstaltungen durchführen. So sind unsere Gedanken davon. Wenn wir aber sprechen von der Weißen Loge, dann sprechen wir von den Meistern des Zusammenklanges, der Empfindungen und der Weisheit, und das sind höhere geistige Wesenheiten, die leitend sind in der Menschheitsentwicklung, die sich verkörpern können, als Menschen unter uns wandeln können, aber ihr eigentliches Tun ist in der geistigen Welt. Also es ist nicht die Vereinigung von verkörperten Menschen, und man kann sich das auch nicht als irgendeine geheime Sekte vorstellen oder geheime Loge, sondern das ist in der geistigen Welt wirksam. Obwohl manche von ihnen sich eben verkörpern können. Und es ist das, was wir nennen können, die weisheitsvolle Leitung der Erdenentwicklung. Von hohen, höchsten entwickelten Wesen, die die Menschheit in ihre berechtigte, vorbestimmte Zukunft hineinleiten, hineinführen, durchführen. Sie sind Menschheitsführer. Es gibt eben die von mir schon beschrieben, wie das Rudolf Steiner ausführlichst dargestellt hat, die Erdenentwicklung wie von den göttlichen Wesenheiten, von dem Weltenwort vor, bestimmt die Erden- und Menschheitsentwicklung, die in Zukunft gehen wird zum neuen Jupiter, zur neuen Venus, zum Vulkan, und diese Menschheitsführer, die Weiße Loge, sind es, die ständig mit der Menschheit gestaltend in die Menschheitsströmung, in die irdische Wesensströmung eingreifen, um dieses Entwicklungsziel trotz aller Widerstände des Bösen, trotz aller Widerstände der Widersachermächte, trotz aller unserer Menschenverirrungen und Menschenfehler, dass wir diese Entwicklung gehen können. Sie sind diejenigen, die das Böse aufnehmen und umwandeln in das Gute, die das Gute bewirken, die das Ziel des Guten in die Welt bringen. Die leitenden Wesenheiten, die in ihrer Entwicklung höher stehen als die allgemeine Menschheit. Es sind höhere Wesen, die auch ihre Menschheitsstufe lange vor unserer Zeit durchgemacht haben, also vor der Erdenentwicklung noch. Eine Loge in der geistigen Welt, die unseren irdischen Menschheitsstrom, den ganzen Wesensstrom der Erde, hin in eine gute, berechtigte Zukunft leiten. Geistesloge ist es, der Quell des Guten, das alles Auftretende, auch das Böse, durch den ihre ganze wesenhafte Existenz immer opfern und immer verwandeln wollen, das Böse in das Gute, soweit das wir Menschen auch zulassen. Also durch unsere Irrtum und Fehler machen wir ihnen das Leben, diese Aufgabe nicht so leicht. Stellen Sie sich vor, einen höchst entwickelten Guru, einen heiligen Mönch oder heiligen Priester, einen hohen Eingeweihten und noch höher, höchststehende Wesen, das sind die Meister der Weißen Loge. In einem Kreis von 12 Wesenheiten, also 12 Meister hat uns hier Rudolf Steiner beschrieben, in deren Mitte ein 13. wirkt, ist durch diese Loge fließt sozusagen der irdische Wesensstrom und sie lenken unsere Entwicklung in diesem Wesensstrom wesend. Rudolf Steiner sprach in seinen esoterischen Stunden, die er vor allem vor dem Ersten Weltkrieg gehalten hat, aber dann auch noch einige bis zur Weihnachtstagungszeit 1923, von diesen Meistern als den Initiatoren der esoterischen Offenbarungen der damaligen Zeit und natürlich auch der heutigen Zeit. Also es waren ja okkulte Weisheiten in der Menschheit, aber im Verborgenen, und es war verboten, sie zu veröffentlichen. Und diese Meister als die leitenden Führer der Menschheit haben damals entschieden, dass nun die Zeit gekommen ist, dass die Menschen Kunde bekommen von diesen geistigen Wesenheiten. Und haben auch Rudolf Steiner, wie er sagt, davon überzeugt, dass er sein Wissen, sein okkultes Geheimwissen, seine esoterisches Erkenntnisse öffentlich mitteilen soll zum Wohle der Menschheit, weil es jetzt an der Zeit ist. Zum einen, weil die Menschheit sich so weit entwickelt hat, dass sie geistige Wahrheiten aufnehmen kann. Zum anderen, weil ja wie auch heute verschiedenste Dinge veröffentlicht werden von der geistigen Welt, die nicht der Wahrheit entsprechen, dadurch zu Verirrungen kommen. Und damals war im Anfang dieser esoterischen Offenbarungen war Rudolf Steiner noch Generalsekretär der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland. Und diese Theosophische Gesellschaft, die ja begründet wurde in Großbritannien, die hat sich mehr und mehr verabschiedet von dem christlichen Weg und immer mehr in den indischen Bereich oder war auch immer mit dem indischen sehr verbunden und haben dann begonnen, eine Wiederverkörperung des Christus zu behaupten. Und das war dann immer mehr und mehr die Veranlassung von Rudolf Steiner, die christliche Esoterik darzustellen. Und es kam dann zum Bruch mit der Theosophischen Gesellschaft und dann gründete Rudolf Steiner mit vielen Mitgliedern der deutschen Gesellschaft, damals Theosophischen Gesellschaft, mit vielen esoterischen Schülern gemeinsam eine neue Gesellschaft, eine anthroposophische Gesellschaft, die sich eben den Wirklichkeiten entsprechend christlich-esoterischen Themen und einer christlich-esoterischen Darstellung der Tatsachen widmete. Und daher sprach Rudolf Steiner in den esoterischen Stunden vor dieser Zeit, das war 1907 begann diese Differenz und 1912 kam es dann zu einem endgültigen Austritt Rudolf Steiners aus der Theosophischen Gesellschaft bzw. Kündigung der deutschen Mitglieder durch die englische, britische Hauptsitz der Theosophischen Gesellschaft und dann einer Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft durch Rudolf Steiner. Daher nannte er oftmals die Theosophische Gesellschaft und später dann die Anthroposophische Gesellschaft. Rudolf Steiner war aber immer verbunden dem Christlichen. Das wollte ich nur noch hier zur Erläuterung sagen. Und eben diese Verbundenheit mit den Meistern der Weißen Loge stellte Rudolf Steiner in diesen esoterischen Stunden, aber auch in öffentlichen Vorträgen oftmals vor. Und ich möchte hier einleitend sprechen von Mabel Collins, die hier in wunderschöner Weise beschrieben hat, wie der Geistesschüler auf seinem Weg, auf seinem esoterischen Weg, seine Schülerschaft mit diesen höchsten Meistern der Weißen Loge vollbringen kann, wie er an sich arbeiten kann. Und Rudolf Steiner hat das auch in der GA 266 dargestellt, näher beschrieben. Mabel Collins Licht auf dem Weg. Geschrieben wurden diese Lehren für jeden, der die Wahrheit sucht. Beachte sie, bevor das Auge sehen kann. Muss es der Tränen sich entwöhnen, bevor das Ohr vermag zu hören, muss die Empfindlichkeit ihm schwinden. Eh vor den Meistern kann die Stimme sprechen, muss das Verwunden sie verlernen. Und eh vor ihnen stehen kann die Seele, muss ihres Herzens Blut die Füße netzen. Erstens ertöte den Ehrgeiz. Zweitens ertöte die Liebe zum Leben. Drittens ertöte den Wunsch nach Behagen. Viertens wirke gleich denen, die ehrgeizig sind. Achte das Leben gleich denen, die's lieben. Sei glücklich gleich dem, der dem Glücke nur lebt. Such in dem Herzen die Wurzel des Bösen und reiße sie aus. Nicht in dem Augenblicke darfst du leben, nicht in der Zukunft, nur im Ewigen. Fünftens, ertöte den Sinn für das Sondersein. Sechstens, ertöte das Streben nach Sinnenwirkung. Siebtens, ertöte die Gier nach dem Wachstum. Achtens, doch stehe einsam auf dich selbst beschränkt, weil nichts, was an dem Erdenkörper haftet, nichts, was vom Sinn des Sonderseins erfüllt, nichts, was der Ewigkeit entfremdet, lebt, dir Hilfe bringt. Neuntens, trachte nach dem nur, was in dir wohnt. Zehntens, trachte nach dem nur, was jenseits des Selbst liegt. Elftens, trachte nach dem nur, was stets unerreichbar. Zwölftens, denn in dir wohnt das Licht der Welt, das einzige, das deinen Weg bestrahlt. Dreizehn, strebe mit Eifer nach Herrschaft. 14. Trachte mit Inbrunst nach Frieden. 15. Erstrebe vor allem Besitz. 16. Doch der Besitz, den du erstreben sollst, kann nur der reinen Seele angehören und muss deshalb den reinen Seelen all in gleicher Weise mit dir zu eigen sein. Ein Sondergut nur des geeinten Ganzen. Drum giere immer du nach anderem Gut als jenem, das der reinen Seele frommt. Drum giere nimmer du nach anderem Gut. 7. Suche den Weg. 18. Suche den Weg in der inneren Versenkung. 19. Suche den Weg, in dem kühn du heraus aus dir selbst trittst. 20. Durchsuch ihn nicht in einer Richtung nur. 21. Erwarte das Blühen der Blume inmitten der Stille nach Sturmes Getose. Nicht früher und bevor dein ganzes inneres Sein sich deinem höheren Selbst hat unterworfen, kann jene Blüte ihren Kelch erschließen, der Friede sei mit dir. Soweit der erste Teil von Mabel Collins Licht auf dem Weg, also auf dem Wege, sich den Meistern der Weißen Loge, den Meistern der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen zu nähern. Und wenn wir jetzt betrachten weiter, unsere Welt ist eben nicht das, was uns erzählt wird, ein mechanischer, subatomarer, energetischer Automat, in dem die Wirkungen der Ursache automatenhaft folgt. Die Welt ist aus dem Wirken von höheren Wesen entstanden, aus dem Weltenworte, Götter und Engel schufen diese, unsere Welt, und sie schaffen an unserer Gegenwart und Zukunft weiter. Die Welt ist Wesenheit, und diese Wesenheiten wollen die menschliche Zukunft. Ich wollende Wesenheiten, also Ich-Begabung der Menschen, Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, also Wesen, die ein Denken, Fühlen und Wollen haben, das so ist wie unser höchstes menschliches Denken, Fühlen und Wollen und noch viel für uns Menschen kaum vorstellbar Höheres und Reineres. Diese Wesen erleben das menschliche Sein, unser Denken, Fühlen und Wollen, unsere Taten, und sie greifen in die ganze Entwicklung der Menschen eine gute Zukunft bringen wollend, lenkend, bewusst, selbstbewusst denkend in die Geschehnisse der Welt ein. Welt ist ich wollend Weltenwort, das Wesen. Es sind Wesen, die eingreifen, ununterbrochen eingreifen in diesen Geschicksalsstrom der Menschheit. Die höchste Einrichtung, die lenkend in die Geschicke der Menschheit und der Menschen eingreift, ist die Weiße Loge. Zitat: Sie wissen, dass hinter der ganzen theosophischen Bewegung hochentwickelte Wesen stehen, die wir Meister oder Mahatma nennen. Diese erhabenen Wesenheiten haben den Weg bereits zurückgelegt, den die übrige Menschheit noch zu gehen hat. Sie wirken nun als die großen Lehrer der Weisheit und des Zusammenklangs der Menschheitsempfindungen. Sie sind heute bereits tätig auf den höheren Planen, höheren Ebenen, also im Seelen- und Geistesland, zu denen sich die übrigen Menschen im Laufe nächster Entwicklungszeiten, sogenannten Runden, hinauf organisieren werden. Auf dem physischen Plane wirken sie durch die von ihnen beauftragten Boten. Soweit Rudolf Steiner in einem Brief an einen Schüler der esoterischen Stunden. Es gibt 12 Meister, die einem jeweiligen gewissen Zusammenhang mit den einzelnen menschlichen Wesensgliedern und den jeweiligen entsprechenden Entwicklungsraum stehen. Zitat: Sowohl makrokosmisch als auch mikrokosmisch ist also 12 die heilige Zahl, die allem zugrunde liegt. 7 sind in Aktion, 5 haben andere Aufgaben. Für den physischen Planeten kommen nur 7 in Betracht. Daher auch von 12 nur 7 Prinzipien des Menschen gelehrt werden. Durch diese Darstellung, wie auch durch die Fragebeantwortung vom 25. Mai 1915, stellte eben Rudolf Steiner dar, dass von den führenden 12 Geistern dieser Weißen Loge nur 7 für den physischen Plan in Betracht kommen. Er erklärte sich, warum in der Theosophical Society von 7 Mahatmas, also Meistern, gesprochen wurde. Dem Meister Kuthumi, Muraya, Jesus, Christian Rosenkreuz oder auch öfter benannt nach einer seiner Inkarnationen, Graf von Saint-Germain, Hilarion Serapis und der sogenannte venezianische Meister. Finden sich Menschen, die unter der Anleitung eines oder mehrerer Menschen sich so weit entwickeln wollen, dass sie in der Lage sind, der Menschheitsentwicklung im Sinne der Meister der Weißen Loge zu dienen, so geben die Meister auch Anleitungen für innere und äußere Schulungen. Und beschrieben hat hier Rudolf Steiner die Eigenschaften der Meister, die 9 Eigenschaften der Meister. Erstens Wahrheit. Zweitens Weisheit, drittens Unermesslichkeit, viertens Güte, fünftens Unendlichkeit, sechstens Schönheit, siebtens Friede, achtens Segen, neuntens Einheitlichkeit. Und verlangen tun die Meister von den Menschen, die sich auf diesen Weg machen wollen, der Höherentwicklung, der esoterischen Entwicklung, der Schulung, verlangen die Meister fünferlei. Erstens Läuterung des Gemütes, zweitens Reinigung der Liebe, drittens Leerheit des Gedächtnisses, viertens Klarheit des Verstandes, fünftens Auslöschung oder Entflammen des Willens. Die Meister der Weißen Loge wirken für die Menschheitsentwicklung und Zukunft. Das, was sie wollen und tun, ist das Gute, was sich ihrem Wirken widersetzt. Die Widersachermächte sind dadurch ein wenig im großen oder größten Umfang Böses. Das Böse hat aber seine von den Weltenmächten und Göttern zugedachte Aufgabe. So bringen sie erst die Möglichkeit eben der Freiheit für den Menschen. Die Meister der Weißen Loge wollen die Widersachermächte daher nicht bekämpfen oder auslöschen, sondern sie umwandeln, das aufnehmen, was sie der Menschheitsentwicklung bringen können, denn auch die Widersacher wie Luzifer und Ahriman, Luzifer hat vieles in Fragen der Kunst und Spiritualität gebracht und auch Ahriman wird letztendlich, wenn wir es umgewandelt haben, uns etwas gebracht haben, was als Gutes in die Menschheit einfließen kann. Das Böse wollen sie im gewissen Sinne aufessen, also schlucken. Zitat, die Meister sind nicht ein Schutzwall gegen das Böse, sondern die Führer zur Absorption des Bösen. Wir sollen nicht das Böse aussondern, sondern gerade es aufnehmen und in der Sphäre des Guten verwenden. Die Wut des Löwen ist nur so lange böse, solange sie am Löwen egoistisch verwendet wird. Könnte sich ein Herrscher diese Wut des Löwen aneignen und damit Wohlfahrtseinrichtungen machen, so wäre sie gut. Deshalb ist das Böse als nicht Wirkliches zu erkennen. Es gibt kein Böses. Das Böse ist nur ein versetztes Gutes, also zur falschen Zeit, zu früh oder zu spät oder am falschen Ort. Erst mit dieser Erkenntnis ist geistige Alchemie möglich, sagt Rudolf Steiner dazu. Und das Lehrgut, das eben von diesen Meistern kam für diese esoterischen Stunden Rudolf Steiners, spricht Rudolf Steiner so, der Unterricht gliederte sich gewissermaßen dreifach in die für alle Schüler gleich, also es wird hier beschrieben von der Herausgeberin der Gesamtausgabe von Rudolf Steiner, über Berichte, die von den Schülern der esoterischen Stunden oder von Briefen Rudolf Steiners kamen. Und das ist hier ein Zitat von Hella Wiesberger, der Herausgeberin der Langen der Nachlassverwaltung. Der Unterricht gliedert sich gewissermaßen dreifach in die für alle Schüler gleich geltenden Regeln und Übungen, in die persönlichen Übungen, in die esoterischen Stunden, in denen hauptsächlich auf Intimitäten des Schulungsweg eingegangen und das Bewusstsein auf die großen Menschheitslehrer, die Meister der Weisheit und des Zusammenklangs der Empfindungen als den eigentlichen Leitern der Schule gelenkt wurde, lag doch das ideale Ziel der Schulung darin, aus dem durch die Übungen zu entwickelten höheren Bewusstsein heraus nach und nach selbst Zugang zu den Meistern zu finden. Und weiter, für Rudolf Steiner selbst war die Existenz der Meister schon Jahrzehnte vor seiner Verbindung mit der theosophischen Gesellschaft persönlich erlebte Realität. Das hat er mehrfach selbst bezeugt, auch dafür, dass er von der Notwendigkeit, die Wahrheit des Okkulten der Welt zu lehren, durch seinen Meister überzeugt worden war, liegt ein persönliches Zeugnis vor. Ein Zitat von Rudolf Steiner in einem Brief an Marie von Sievers. Wenn der Meister mich nicht zu überzeugen gewusst hätte, dass trotz allem, also der Unreife der Zeit für die hohe Wahrheit des Okkultismus, die Theosophie unserem Zeitalter notwendig ist, ich hätte auch noch nach 1901 nur philosophische Bücher geschrieben und literarisch und philosophisch gesprochen. Zitat Ende. Sprach er von ihnen als dem Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen oder auch der Menschheitsempfindungen, weil sie nicht nur einen hohen Grad von Weisheit, sondern auch einen unbegrenzten Quell von Menschenliebe besitzen. Und diese Nuance weist, wie alles bei ihm, auf den Zentralpunkt seiner Geisterkenntnis, die einzigartige Bedeutung des Christusprinzips für die ganze Menschheits- und Erdenentwicklung. Ihm war der Christus der Meister aller Meister der Weißen Loge und die Meister der Weisheit des Zusammenklanges der Empfindungen, diejenigen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Kräften der höheren Hierarchien stehen und die begriffen haben, dass der Fortschritt der Menschheit abhängt von dem Begreifen des großen Ereignisses von Golgatha, also dem Christusereignis. Und Zitat von Rudolf Steiner, dass die sogenannten Meister für uns große Anreger sind, weiter nichts, große Anreger auf geistigem Gebiete. Allerdings geht deren Entwicklung weit über das Maß hinaus, das die langläufige Kultur bietet. Große Anreger sind sie uns, sie fordern aber nicht den Glauben an irgendeine Autorität, nicht den Glauben an irgendein Dogma. Sie appellieren an nichts anderes als an die eigene menschliche Erkenntnis und geben Anleitung durch bestimmte Methoden, die Kräfte und Fähigkeiten, die in jeder Menschenseele liegen, zu entwickeln, um zu den höheren Gebieten des Daseins hinaufzusteigen. Zitat Ende. Und hier sehen wir genau eine Beschreibung des Wirkens Rudolf Steiners in seiner Anthroposophie, indem er ausgehend von einer Denkschulung, einer Beschreibung des Denkens in der Philosophie der Freiheit, einer Erkenntnismethode und dann einer Schulungsmethode, um geistig, seelisch sich weiterentwickeln zu können, den Menschen die Mittel gibt, die Werkzeuge, sich selbst zu entwickeln und sich selbst urteilsfähig zu machen, sodass jeder Mensch für sich beurteilen kann, ob er das für richtig hält oder nicht, und so selbstbewusst in völliger Freiheit seine Entscheidung dafür treffen kann oder auch nicht. Die Meister sind die leitenden Wesen der Menschheitsentwicklung. Sie wollen die Entwicklung der Menschen in Freiheit und in Liebe. Sie wollen nicht zwingen, sondern frei anleiten, wie das Rudolf Steiner getan hat. Rudolf Steiner sprach selbst davon, dass die Meister ihn überzeugt haben, hatten, die okkulten, esoterischen Weisheiten zu veröffentlichen, da es an der Zeit war, diese bekannt zu machen und weil es so viele fehlerhafte Scheinveröffentlichungen gegeben hat und noch immer stattfinden. Die Meister hatten die Veröffentlichung der geistigen Weisheiten, so wie sie nun in der Anthroposophie und im Werk Rudolf Steiners vorhanden sind, angeregt und auch entschieden, dass das in der Zeit ist. Dadurch ist es ein Gutes. Das ist das Wesen der Weißen Loge, dass sie die Menschheitsentwicklung entscheiden. Dass sie entscheiden, wohin es geht und wohin es nicht gehen kann. Zitat: Wir sagen mit Recht, dass die Theosophie nicht durch dieses oder jenes Buch, nicht durch diese oder jene Summe von Dogmen in die Welt gekommen ist. Die Theosophie rührt von jenen hohen Individualitäten her, die wir die Meister der Weisheit und des Zusammenklangs der Empfindungen nennen, da sie die Quellen des geistigen Lebens eröffnet haben, das von da ab einströmen kann in die Menschen. Und weiter, spirituelles Leben geht zuletzt zurück auf diejenigen Quellen, die wir bei jenen Individualitäten suchen, welche wir nennen die Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen. Bei ihnen finden wir die Impulse, wenn wir sie richtig suchen, wie wir von Epoche zu Epoche, von Zeitalter zu Zeitalter wirken sollen. Sie sind die Weisheitslenker, die weisheitsvollen Lenker der Menschheitsentwicklung. Und sie haben diese Entscheidung getroffen, dass die geistigen Weisheiten in der Form, wie sie in der Anthroposophie, wie wir heute vorliegen haben, der Menschen zugänglich gemacht wurden, dass sie vorhanden sind und dass die Menschen auch ihre geistige Entwicklung selbst so gestalten können, dass sie im Geistigen darauf Zugang haben, was ihnen die Meister der Weisheit offenbaren. Die Meister sind also der Quell, die wahrheitsgetreuen, berechtigten Veröffentlichung der esoterischen Weisheiten und Wahrheiten. Und diese Verbundenheit mit den Meistern der Weißen Loge ist doch eine weitere Beschreibung möglich, indem man auf die Berichte dessen, was passiert ist und was vorgegangen ist in dieser esoterischen Schule, hinsehen kann. Und in der Rudolf Steiner vor der Weihnachtstagung und vor allem vor dem Ersten Weltkrieg esoterische Stunden gehalten hat für seine Schüler und wo er legte den größten Wert, auch ernsten Wert darauf, dass die Mitteilungen dieser Schule von den Meistern der Weißen Loge stammen und die Schüler einen entsprechenden Ernst und Andacht damit umzugehen haben. Also dass zum einen, dass die Schule unter der unmittelbaren Leitung der Meister stehe. Zum zweiten deshalb als eine Grundverpflichtung der Schule gelten müsse, dass alles, was durch sie hindurchfließt, nur ausgehe von den Meistern der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen. Und zum dritten, während die Grundverpflichtung für die Schüler darin bestünde, auf alles, was gelehrt wurde, die ganze Vernunft anzuwenden und sich zu fragen, ob es vernünftig sei, diesen Weg zu gehen. Also diese völlige Genauigkeit und Ernsthaftigkeit, die Freiheit der Menschen zu beachten und jedem Schüler freizulassen, sich genau zu entscheiden, ob das, was er da hört, etwas ist, mit dem er sich verbinden will. Zitat: Bei einigen der Stunden sprach Rudolf Steiner so als unmittelbarer Bote der Menschen. Also man muss sich diese Stunden vorstellen. Rudolf Steiner hält diese Stunde und er ist in diesem Moment der Bote eines Meisters dieser Weißen Loge. Ein Teilnehmer an der Düsseldorfer Stunde vom 19. April 1909 berichtet, dass diese besondere Stunde mit den Worten begonnen hat: Meine lieben Schwestern und Brüder, diese esoterische Stunde ist eine solche, die nicht steht unter der Verantwortung desjenigen, der da spricht. Und das sei deshalb gesagt worden, weil in der darauffolgenden Stunde und Schilderung, wie einst Zarathustra von dem Sonnengeist eingeweiht worden war, Rudolf Steiner in diesem Augenblicke selber Zarathustra gewesen sei. Als ein gewaltiges Ereignis hätte wahrgenommen werden können, wie unser großer Lehrer, der uns das Ereignis seiner Forschungen mitgeteilt hatte, nun selber uns zeigte, wie ein alter Mensch als Führer und Lehrer sich inspirierend offenbaren konnte. Wie Rudolf Steiner als erster Mensch der Neuzeit durch eigene strenge Schulung nicht als Medium, also unter Ausschaltung des Selbstbewusstseins, sondern als vollbewusster Geistesforscher sich zu einem dienenden Werkzeug für geistige Wesenheiten bilden konnte. Soweit der Hinweis von Hella Wiesberger, der Herausgeberin, in der GA 264. Also wir haben ja in der geistigen Welt und in der heutigen physischen Welt dass die Menschen sich verkörpern, also mit einem physischen Leib bei Geburt verbinden. Aber wir haben auch die Möglichkeit einer Inkorporation, das heißt, dass Menschen einen weiteren Geist in sich aufnehmen können, der durch sie spricht. Das kann im Guten sein, indem eben hohe Meister sich verbinden, das kann ja auch im Bösen sein, indem Dämonisches sich verbindet. Und hier haben wir eine Beschreibung, wie Rudolf Steiner voll bewusst verbunden war während dieser Stunde mit einem hohen Meister, mit dem Zarathustra. Und weiter, ich erinnere mich genau, wie Rudolf Steiner hereintrat. Er war es und er war es nicht. Wenn er zu den esoterischen Stunden kam, sah er nicht aus wie Rudolf Steiner, sondern nur wie ein Gehäuse. Es sprechen aus mir die Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen, begann er. Es war stets feierlich. Man kann das gar nicht vergessen, den Ausdruck seines Gesichtes. Ein anderer berichtet von dem tiefen Eindruck, als er zum ersten Mal an einer esoterischen Stunde teilnehmen konnte, mit folgenden Worten: Alles saß schweigend. Als Rudolf Steiner eintrat, schien mir ein überirdisches Licht auf seinem Antlitz nachzuleuchten, aus dessen Bereich er zu uns kam. Es schien nicht bloß so, es war an dem Wie aus unmittelbarem Wissen und Kennen sprach er von den großen Meistern, die über unser Leben und Streben lenken, Kotomi, Moraya, Jesus und Christian Rosenkreuz, den Meistern der Weisheit und des Zusammenklangs der Empfindungen. Es darf so viel gesagt werden, dass die Weihe dieser Stunde unbeschreiblich schön war. Hier erschien Rudolf Steiner ganz als der Bote einer höheren Welt. Der Eindruck ist unvergesslich. Und wir haben Darstellungen, die dann eben kommen aus diesen esoterischen Stunden, in denen höhere geistige Wesen hereingewirkt haben, um den Menschen zu helfen, die okkulten Wahrheiten in sich aufzunehmen und in die Welt zu tragen und auch schaffend in der Welt damit tätig zu werden. Und aus der Geheimlehre von Blavatsky steht in Bezug auf die Strophe 1, 6 von Cyan: Von den sieben Wahrheiten oder Offenbarungen sind uns bloß vier angehändigt, da wir noch in der vierten Runde sind. Also es war, in diesen esoterischen Stunden wurden Dinge gesagt, die zuvor nicht der allgemeinen Menschheit bekannt war und die dann in der Schulung den Menschen helfen kann, auch uns heute helfen kann. Dass die vierte der oben gemeinten sieben Wahrheiten zurückgeht auf sieben esoterische Wurzelwahrheiten und dass von diesen sieben Teilwahrheiten die vierte als das Ganze betrachtet jeder Rasse eine, also den Hauptzeiträumen, in der Regel ausgeliefert wird. Die fünfte wird ganz offenbar werden, also die heutige, wenn die fünfte Wurzelrasse, also der fünfte Hauptzeitraum, ihr Entwicklungsziel erreicht haben wird. Und das erste ist Sinne nach, wie der Punkt zur Sphäre wird und doch er selbst bleibt. Hast du erfasst, wie die unendliche Sphäre doch nur Punkt ist, dann komme wieder, denn dann wird dir Unendliches in Endliches scheinen. Zweitens, sinne nach, wie der Samenkorn zur Ehre wird, und dann komme wieder, denn dann hast du erfasst, wie das Lebendige in der Zahl lebt. Drittens, sinne nach, wie das Licht sich nach der Dunkelheit, die Hitze nach der Kälte, wie das Männliche nach dem Weiblichen sich sehnt, dann komme wieder, denn dann hast du erfasst, welches Antlitz dir der große Drache an der Schwelle weisen wird. Und viertens, sinne nach, wie man im fremden Hause die Gastfreundschaft genießt, dann komme wieder, denn dann hast du erfasst, was dem bevorsteht, der die Sonne um Mitternacht sieht. Und aus der Meditation, die sich ergibt, dieser vier Geheimnisse, entsteht dann ein Bild der fünften, die dann lautet: Wenn die Wissenschaft gelernt haben wird, wie Eindrücke von Blättern ursprünglich auf Steinen zustande kommen. Also es sind Darstellungen, die in Verbindung mit den Meistern der Weißen Loge die Weltgeheimnisse langsam in der Geschwindigkeit uns entschlüsseln, uns Menschen, in denen wir auch in unserer Entwicklungsstufe entsprechend in der Lage sind, sie aufzunehmen und zu erkennen. Und es gibt sieben Lebensgeheimnisse, von denen man heute außerhalb der okkulten Bruderschaften, sagt Rudolf Steiner, eben noch niemals gesprochen hat. Erst in der gegenwärtigen Zeitepoche ist es möglich, exoterisch davon zu sprechen. Man nennt sie auch die sieben unaussprechlichen oder unsagbaren Geheimnisse. Und die wurden auch aufgrund der Anregungen der Meister der Weißen Loge hier bekannt gegeben. Dies sind die Geheimnisse. Das Geheimnis des Abgrundes. Zweitens, das Geheimnis der Zahl. Man kann es in der pythagoreischen Philosophie studieren. Drittens, das Geheimnis der Alchemie. Das kann man studieren in Werken von Paracelsus und Jakob Böhme. Viertens, das Geheimnis der Geburt und des Todes. Fünftens, das Geheimnis des Bösen, das die Apokalypse behandelt. Sechstens, das Geheimnis des Wortes, des Logos. Siebtens, das Geheimnis der Gottseligkeit. Es ist das zutiefst Verborgene. Dass es sich bei diesen sieben großen Geheimnissen oder esoterischen Wurzelwahrheiten nicht nur um prinzipielle Begriffe handelt, die wie Leitmotive durch die ganze esoterische Bewegung gehen, sondern dass durch sie auf hohe geistige Wesenheiten hingedeutet wird, geht aus Notizen hervor, die sich Marie von Sievers von einer ihrer privat gegebenen oder bekommenen Stunden gemacht hat. Also alles in der Welt ist Wesen, Wesenhaftes, und so sind große Geheimnisse auch etwas, was auf wesenhaftes Wesen hindeutet. Und möchte hier aus den esoterischen Stunden einen Wahrspruchwort Rudolf Steiners sprechen. Strahlender als die Sonne, reiner als der Schnee, feiner als der Äther ist das Selbst, der Geist in meinem Herzen. Dies Selbst bin ich, ich bin dies Selbst. Und Rudolf Steiner hat mehrfach dargestellt, diese Meister, das sind 12 Meister, also ein Kreis von 12 Meister, die 12-gliedrige Wesenheit der Meister. Und es gibt dazu schriftliche Beantwortungen von Fragen seiner Geistesschüler. Die Frage, sind die verschiedenen Meister sozusagen Teil einer Wesenheit, so dass diese Wesenheit dann 12 verschiedene Meister in sich enthält, von denen immer 7 im physischen verkörpert sind und 5 im Geistgebiet bleiben? Und Rudolf Steiners Antwort war, ja. Und es wird auch von Sinnet zum Beispiel dargestellt, dass, und er spricht da in theosophischer indischer Art, dass diese Mahatmas eben eine schwer sind, richtig zu erfassen, und würde ohne Bezugnahme auf spätere Abschnitte der Darstellungen von ihm nicht schwer zu erkennen sein, dass es sich um eine vielfache, eine zumindest Doppelnatur dieser Wesen handelt, dass seine höhere Gebiet angehörende Kraft und Weisheit eines solchen Meisters, die in besonderer seelischer Beziehungen zu ihm zum Schüler stehen, erreichbar ist, ohne dass der Mahatma sich deren Anrufung zur Zeit bewusst zu werden braucht. Also daraus ergibt sich ein Verhältnis wie ein Überschatten, also ein Verbundensein der strebenden Menschen mit den Meistern. Und dann eine Frage an Rudolf Steiner: Enthält einer davon zum Beispiel die Eigenschaft, also von den Meistern, des physischen Körpers zur Vollkommenheit zu entwickeln, also dass er die Harmonie der physischen Organe repräsentiert, und ein anderer Meister die Harmonie der Temperamente, also des Ätherkörpers, im physischen Körper zum Ausdruck bringt, oder ein anderer das Wissen in sich harmonisch repräsentiert, also dass den Astralkörper, ein vierter die genannten Eigenschaften empfindungsgemäß ausdrückt, ein fünfter die genannten Eigenschaften verstandesgemäß, also die Empfindungsseele und die Verstandesseele ausdrückt oder repräsentiert, ein sechster sie vollkommen bewusst ausdrückt, also in der Bewusstseinsseele, und der andere sechs beherrscht. Die Worte und die anderen sechs beherrscht, korrigierte Rudolf Steiner, und von den anderen sechs beherrscht wird. Manas, also das achte Buddhi, also Geist selbst, Lebensgeist, Geist selbst, 8, Lebensgeist, 9 und Geistesmensch, 10. Und dann 11 Heiliger Geist, 12 Sohn. Diese 5 Individualitäten sind unsichtbar zurzeit. Und die Antwort Rudolf Steiners, der siebte ist der Diener der anderen, 6 wird von ihnen, dann den anderen 6, und wird von ihnen beherrscht. Und der siebte beherrscht dann die anderen 5, das heißt, sie zur Verkörperung bringend. Es sind immer 7 inkarniert, und inkarniert der achte, so wird der erste nicht inkarniert. Also wir sehen diese Wesen, diese höchsten Wesen, die alle eine Repräsentationsart haben für ein Wesensglied des Menschen. Und an diesem Wesensglied vervollständigend in die Höhe entwickelt wirken. Und wir haben das dargestellt, von Rudolf Steiner in diesem Kreis von Zwölfen. Und wir haben immer diese sieben, die heute die sieben Wesensglieder sind, an denen der Mensch berechtigterweise gegenwärtig arbeiten: den physischen Leib, Ätherleib, Astralleib, Empfindungen, Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseins- und Gemütsseele, also Verstandes- und Gemütsseele, Bewusstseinsseele, und siebtens ist eben das, was kontrolliert wird und kontrolliert das Ich. Und wir haben dann die Darstellung, wie diese Meister initiierend wirken auf die verschiedenen Kulturepochen oder initiiert gewirkt haben. Also den Kutumi, der gewirkt hat als Inspirator des Ägypten, der, wir haben hier nur die Bezeichnung El, als Initiator der griechischen Zeit, den Jesus von Nazareth, inspirierend die griechische, von der griechischen zur germanischen, also die germanische Zeit, also den Meister Jesus, dann den Meister Saint-Germain als den Inspirator der germanischen Kultur, und dann werden wir haben den Moria, den Inspirator der slawischen Kultur. Und das wurde von Rudolf Steiner so dargestellt. Und wir haben eine mehrere Beschreibungen von einigen dieser Meister und eben den Kutumi als der, der weist den Weg zu diesem Ziel für die Entwicklung, die Weisheit, und den El als den Inspirator von Licht auf dem Weg, den Jesus von Nazareth als den Leiter der Kirche, wirkt besonders auf die Gemütsseite. Wir können sie aufrufen, diese Meister, und um Hilfe bitten, wenn wir bedürftig sind danach. Den Meister Saint-Germain oder Rosenkreuz als Inspirator der germanischen Kultur, an ihn wendet man sich in Schwierigkeiten des täglichen Lebens. Und der Moria gibt Aufschluss über das Ziel der menschlichen Entwicklung, die Quelle der Kraft. Und Zitat Rudolf Steiner: bis zur Trennung des ersten esoterischen Arbeitskreises von dem Orden, der in der theosophischen Gesellschaft gewirkt hat, im Jahr 1907, nannte Rudolf Steiner vier Meister, die mit der theosophischen Bewegung besonders verbunden sind. Die beiden Meister des Ostens, Kutumi und Moria, und die beiden Meister des Westens, Christian Rosenkreuz und Meister Jesus. Nach der Trennung von der theosophischen Gesellschaft und diesem Orden, nach der Trennung sprach er nur noch von den beiden Meistern des Westens, also von Christian Rosenkreuz und Meister Jesus. Soweit ein Hinweis von Heller Wiesberger in der GA 264. Und weiter ein Zitat Rudolf Steiners: die zwölf Meister der Weißen Loge haben alle die ganze Entwicklung unserer Erde durchgemacht. Also sie stehen wesentlich höher als wir Menschen. Direkt können sie nicht in die physische Ebene einwirken. Wir müssen uns zu ihnen erheben. Sie wirken durch eine Geistesschule, durch die damalige esoterische Schule haben sie gewirkt. Sie können heute wirken durch die esoterischen Unterweisungen, zum Beispiel der Schule für Geisteswissenschaft, wie sie von Rudolf Steiner 1924 dargestellt wurde. Der Vermittler, der Lehrer der Schule ist niemand zur Rechenschaft verpflichtet als dem, in dessen Namen er spricht. Und das Gemüt muss eben geläutert werden, um diesen sich mit den Meistern in Verbindung zu setzen. Das heißt, man geht den Weg, der Rudolf Steiner beschrieben hat, in seinem, unter anderem in seinem Werk »Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?« Die Liebe muss alles Unkeusche verlieren und göttlich werden. Das Gedächtnis soll, um objektiv zu werden, nichts festhalten, was Vorurteile erwecken könnte. Also das reine Denken zu erreichen, die reine Wahrnehmung. Der Verstand soll klar sein und der Wille soll, wo er selbstisch ist, verlöschen. Wo er aber als Werkzeug der Meister dient, also den leitenden hohen Wesenheiten der Menschheitsentwicklung, soll dort entflammt werden. Und Rudolf Steiner hat auch beschrieben in diesen esoterischen Stunden, dass die Mantren, die er gegeben hat damals, auch die Wahrspruchwörter, die er in seinem ganzen Arbeitsleben gegeben hat, und die Mantren natürlich der Hochschule für Geisteswissenschaft, erzeugen Schwingungen des Wortes, die mit den Schwingungen des Gedankens in der Akasha-Materie übereinstimmen, also in der Äthersphäre, in der Gedankensphäre unserer Welt wirkend sind und wir uns so verbinden können mit der Äthersphäre und der geistigen Welt. Und Rudolf Steiner weist doch hin, dass der Jahresrhythmus von den Meistern inspiriert wurde. Also die Feste, die Festeszeiten des Jahres, sie sind von den Meistern festgesetzte Knotenpunkte. Neujahr auch. Daher ist deren Erhebung und deren Feier wichtig für die Menschen und die Menschheit. Und Rudolf Steiner hat in diesem Zusammenhang auch, wie er das auch in anderen Darstellungen dann schon in einer erweiterten, in einer für uns im deutschsprachigen, verständlichen, in einer Rosenkreuzerart dann vielfach dargestellt hat, hat er das damals noch in indischer Weise dargestellt, dass der Mensch 10 Kraftzentren hat, die auch mit den Chakren, den höheren Wahrnehmungsorganen in Verbindung stehen. Also erstes Kraftzentrum Prana, die Brust, zweitens Apana, die Sekretionsorgane, drittens Saman, der Nabel, viertens Udan, Gurgel, fünftens Vayu, Körper, sechstens Kurm, Auge, siebtens Kekala, Magen, achtens Nack, Erbrechen, neuntens Devadatta, Genen und zehntens Dahananyaha, auch nach dem Tod im Körper. Und die Wesenart der Meister, uns vielleicht noch einmal zu verdeutlichen, ein Zitat von Rudolf Steiner aus einem Autoreferat: Denn das ist der Weg, den dieses höhere Leben nimmt. Es fließt in die höheren Selbste der führenden Geister, und diese teilen es ihren Brüdern mit. Von Verkörperung zu Verkörperung entwickeln sich die höheren Selbste der Menschen. Und da lernen sie immer mehr und mehr ihr eigenes Selbst zum Missionar des göttlichen Weltenplanes zu machen. Durch die okkulte Geschichtsforschung wird man erkennen, wie sich ein Menschheitsführer zu der Höhe entwickelt, auf der er eine göttliche Mission übernehmen kann. Man wird einsehen, wie Buddha, Zarathustra, Christus zu ihren Missionen gekommen sind. Also die Darstellung zum einen, dass nur höchste Wesen wie ein Buddha, wie ein Christus Religionsstifter sein können. Reinste höchste Wesen. Und auch die Darstellung, wie wir Menschen aufgefordert sind, an unserer eigenen Entwicklung zu arbeiten, um mit der Loge, mit der weißen Loge gemeinsam, mit den Meistern der Weisheit und des Zusammenklangs der Empfindungen gemeinsam an der Menschheitsentwicklung zu arbeiten. Es ist die Weltenzeit, der Weltenzeitenwende Anfang. Die Menschheit beginnt aus der Ich-Entwicklung heraus selbstbewusst die eigene Zukunftsentwicklung gestalten zu können. Mit dem nächsten Zeitalter sollen dann auch Menschen sich in solch einer Geschwindigkeit über die lange vergangenen Zeiten fort bis heute so entwickelt haben, dass sie die Aufgaben der Meister der Weißen Loge übertragen bekommen können. Zitat Rudolf Steiner: Im Verlauf unserer fünften Wurzelrasse, also in der Zeit vom Untergang der atlantischen Rasse bis zur nächsten Wurzelrasse, bis zum nächsten Hauptzeitraum, gehen ein höchster wichtiger Schritt in der ganzen Menschheitsevolution getan, wird, indem nämlich aus der Menschheit selbst heraus, aus uns Menschen heraus, ein Führer der Menschheit entsteht, ein neuer Manus entstehen wird. Alle die großen Führer, die Manus, welche während der früheren Hauptzeiträume, Wurzelrassen, die Menschheit weitergebracht haben, welche ihr die großen Impulse gegeben haben. Sie haben ihre Entwicklung nicht rein auf der Erde absolviert, sondern zum Teil auf anderen Himmelskörpern. Und weiter dagegen bilden sich während unserer fünften Wurzelrasse innerhalb unserer Menschheit selbst so hoch entwickelte Individualitäten heraus, dass sie nunmehr von der sechsten Wurzelrasse als Führer der Menschheit werden können, namentlich der Hauptführer der sechsten Wurzelrasse, wird ein Mensch sein, wie wir sind, nur eben einer der Fortgeschrittensten. Der Fortgeschrittenste geradezu der Menschen. Es wird eine Wesenheit sein, die damals begonnen hat, mit der Entwicklung, als in der Mitte der lemurischen Rasse überhaupt die Menschwerdung geschah, die immer Mensch unter Menschen gewesen ist, der nur schneller vorschreiten konnte und alle Stufen der menschlichen Entwicklung mitgemacht hat. Das wird der Grundcharakter des Manu, der sechsten Wurzelrasse sein. Solche Wesenheiten müssen durch die mannigfaltigsten Initiationen, also Einweihung, durchgehen, müssen wiederholt initiiert gewesen sein, sagt Rudolf Steiner am 28. Oktober 1904. Also die Meister können wir ansehen als hohe Wesen, die auch als Menschen auftreten können, aber in ihren wesenhaften Wirkungsregionen, ihre wesenhaften Wirkungsregionen in der geistigen Welt haben. Sie sind die zwölffache Ausgestaltung und der zwölffache Ausdruck des Weltenwortes und stehen als jeweilige Individualitäten auch für ein besonderes Weltgestaltungsprinzip, eine besondere Engelhierarchie, einen besonderen Ausdruck der Bewusstseins-, Leben- und Formprinzipien und Weltengeheimnisse. Durch sie geht der irdische Wesensstrom. Sie lenken im Sinne des Weltenplanes die Geschehnisse und Ereignisse zum guten Wohle der Menschheitsentwicklung. In diesem Wesensstrom haben auch die Widersacher das Böse ihren Anteil, wie die Menschen ihren Anteil haben und Teil von ihr sind, und so durch weise Weltenlenkung, durch die Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen den Schicksalsgang hin in die Zukunft weise und gut lenken. Und zum Abschluss möchte ich wieder noch sprechen von Mabel Collins, Licht auf dem Weg, den zweiten Teil. Und aus der Stille, die der Frieden ist, ertönet mächtig eine Stimme. Und diese Stimme spricht, es ist nicht recht, du hast geerntet, sehen musst du nun. Erstens tritt zur Seite im kommenden Kampfe, und so du auch streitest, sei du nicht der Streiter. Zweitens späh nach dem Streiter, in dir lass ihn kämpfen. Drittens seine Weisung erwarte zum Kampfe, ihr folge. Viertens, gehorch ihm nicht, wie man gehorcht dem Feldherrn, gehorche ihm, als wäre er dein Selbst und sein Befehl der Ausdruck deiner Wünsche. Fürwahr, er ist dein Selbst, unendlich weiser und stärker als du. Fünftens, lausche dem Liede des Lebens. Sechstens, bewahre in deinem Gedächtnis die Weise, die dann dir ertönt. Siebtens, die Lehre des Wohlklangs erlerne daraus. Achtens, du stehst nun aufrecht, fest gleich wie der Fels, von Brandung rings umwogt, gehorsam ihm, dem Streiter, deinem König, deinem Selbst. Neuntens, prüfe mit Eifer das Leben, das rings dich umgibt. Zehntens, lerne zu lesen die Herzen der Menschen. Elftens, am eifrigsten prüfe das eigene Herz. Zwölftens, denn durch das eigene Herz nur bricht das Licht, das hell das Leben dir beleuchten und deinem Blick es offenbaren kann. Dreizehn, die Sprache kommt nur mit dem Wissen, erring das Wissen und dir wird die Sprache. 14. Bist du der inneren Sinne Herr geworden und hast der äußeren Sinne Trieb besiegt. Gefunden ist der Pfad, bereite dich, ihn zu beschreiten. 15. Frage die Erde, die Luft und das Wasser nach jedem Geheimnis, das sie für dich bergen. Der inneren Sinne Entfaltung bewähret die Macht dir dazu. 16, des Erdenrunds heilige Frage nach jedem Geheimnis, das sie dir bewahren, der Sieg über äußere Sinnebegierden gewährt das Recht dir dazu. 7. Das innerste Frage, das eine nach seiner Geheimnisse letztem, das dir es umschließt seit Jahrtausenden, der große, schwere Kampf, die Überwindung der Wünsche deiner eigenen Seele ist eine Arbeit von Jahrtausenden. 18. Das Wissen, das du nun dein Eigen nennst, ist nur dein Eigentum, weil deine Seele in eins verschmolzen ist mit allen Seelen und eins geworden mit dem Innersten. Es ist ein Schatz vom Höchsten dir vertraut. 19. Es steht geschrieben, dass es nicht Gesetz noch Führer gibt für jenen, dessen Fuß die Schwelle zu der Göttlichkeit betritt. 20. Lausche nicht anderer Stimme als der, welche lautlos ist. 21. Schaue nach dem nur, was unsichtbar inneren wie äußeren Sinnen. Friede, der Friede sei mit dir. Mabel Collins, Licht auf dem Weg. Vielen herzlichen Dank.